Wir lesen gemeinsam Gottes Wort. Gott spricht zu uns immer wieder neu durch sein Wort und wir möchten ihm Gelegenheit geben, auch heute Morgen dadurch zu uns zu reden. Wir lesen aus dem Brief des Paulus an die Epheser aus dem ersten Kapitel ab dem dritten Vers. Da schreibt Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich es vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Soweit das Wort Gottes. Wir haben über Gnade geredet. Gute Nachricht ist ja das große Thema. Gnade ist so das Zentrum dieser Thematik überhaupt. Wir haben festgestellt, dass Gottes Gnade schon viel früher anfängt, als wir das oft annehmen. Dass Gottes Gnade sich schon so in so alltäglichen Dingen zeigt, wie dass wir überhaupt leben. Dass wir Luft zum Atmen haben und dass die Sonne scheint und auch mal zwischendurch der Regen fällt. Was wäre es, wenn der nicht fallen würde? Das könnt ihr in anderen Ländern anschauen, wie das dann aussieht. Dass wir in einem friedlichen Land leben, in einer guten Umgebung, all das ist schon Gottes Gnade. Dann haben wir uns letztes Mal darüber unterhalten, dass Gottes Gnade mit Sicherheit auch für mein Leben jetzt ganz persönlich nicht erst anfängt, wenn ich mich für Jesus entscheide, sondern im Gegenteil, dass Gott mir entgegenkommt. Lang bevor ich den ersten Schritt mache, kommt er mir entgegen mit seiner Gnade, weil es sonst zu diesem ersten Schritt überhaupt nie kommen würde. Hier in dieser Welt, wo ich aufgewachsen bin, in einer Welt, die durch die Sünde so verändert wurde, dass ich eigentlich, so sagt die Bibel, geistlich blind oder sogar geistlich tot bin und gar nicht sehen kann, dass ich diesen Gott brauche. Und da kommt mir Gott entgegen, so wie Jesus unter dem Baum des Zachäus steht und sagt: Zachäus, komm runter, auch wenn der Zachäus noch gar keine Entscheidung getroffen hat für Gott in dem Moment. Und heute möchte ich gern mit euch ein Stück weit über den Höhepunkt der Gnade reden. Da, wo das dann passiert, so das Zentrale in meinem Leben, wo ich Jesus am Kreuz erkenne als meinen Retter und sage: Das will ich, das brauche ich. Ich nehme diese Einladung Gottes, der mir schon so weit entgegenkommen ist, die nehme ich an. Und ich sage: Jesus, ja, ich steige runter vom Baum, ich komme und ich lade dich ein, komm du in mein Haus, nicht zum Frühstück, sondern komm du in mein Leben. Und nimm es ganz. Dieser Moment, wo ich Gottes Einladung mit dieser Drehbewegung beantworte, weg von dem Alten hin zu Gott, Buße, euch aufhör auf mit dem Alten, glaube, ich glaube, dass es hier bei Jesus Rettung gibt. Und Gottes Antwort darauf. Ich habe diesen Epheser-Text gewählt, weil da so viel drinsteckt und es relativ gut zusammenfasst, was da eigentlich alles drinsteckt in dem Moment. Dieser eine Moment, wo Gott mein Leben verändert, dieses Zentrum der Gnade, das nur durch das Kreuz möglich wurde, das ist so groß und so allumfassend, dass es gar nicht möglich ist, das nur unter einem Aspekt irgendwie zu beschreiben. Das hat so viele Facetten, so viel, was Gott da tut. Und ich möchte einfach mal so ein paar der Größten mit euch heute Morgen mehr oder weniger fast auch nur auflisten. Neu ins Gedächtnis rufen und sagen, schau mal, weißt du noch, das hat Gott für mich getan. Und dann heute an Erntedank ganz bewusst wieder neu da drin schwelgen, mich wieder neu ansprechen lassen davon. Vielleicht gibt es da auch so Aspekte, die habe ich eigentlich längst kapiert gehabt, aber so im Alltagsleben gehen die manchmal unter. Tatsache ist, manchmal lebe ich vielleicht so, als gäbe es den einen oder anderen Aspekt gar nicht. Nicht, weil ich das nicht mehr glaube oder so, aber weil es vielleicht in mir gar nicht mehr so stark präsent ist und deswegen ein bisschen untergeht, so in meinem alltäglichen Leben. Schaut mal, was Paulus alles schreibt, was Gott für mich getan hat. Er hat mir Leben geschenkt, schreibt er. Das ist ja das, was Jesus sagt, wenn es um Wiedergeburt geht, dass er sagt, es ist wie neu geboren werden, so als kleines Kind nochmal neu anfangen. Und wie oft hast du dir vielleicht gewünscht, so dass man manches, was dumm gelaufen ist im Leben, einfach auslöschen könnte, dass man nochmal zurückspulen könnte und sagen, jetzt fange ich nochmal neu an und jetzt weiß ich ja, aus Fehlern lernt man, ne? Und jetzt diesmal mache ich es besser. Und immer wieder die tragische Feststellung, dass es im Leben eben diesen Rückspulknopf nicht gibt, dass es zweite Chancen nur in die Zukunft hinein gibt, aber nicht als Wiederholung des Vergangenen, dass man manche Sachen einfach nicht ungeschehen machen kann. Und dass man da auch viel mit sich rumschleppt. Dass manche Dinge verändern einen auch selber von dem, was geschehen ist. Und wie wünschte ich mir manchmal, manches wäre einfach nicht passiert. Und dann sagt Jesus, in Gott gibt es neues Leben. Das ist das, was wir als Wiedergeburt bezeichnen. Gott antwortet auf meine Hinwendung zu ihm damit, dass er mir ab diesem Moment, auch wenn ich mich da vielleicht gar nicht anders fühle, nicht anders aussehe mit Sicherheit, auch wenn ich immer noch manche Runzeln und Flecken mit mir trage und manche Gewohnheiten von früher, aber Gott schenkt mir in diesem Moment neues Leben. Wie schreibt es der Paulus hier? Neu, untadelig, in Gottes Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist Leben. Das ist so ganz anders, wie man Leben so hier kennt auf dieser Welt. Vielleicht eines der schönsten darin ist diese Aussage in Gottes Gegenwart. Dass Gott dabei ist in diesem neuen Leben. Dass er Teil von diesem Ganzen wird. Dass ich das nicht mehr allein verbringe, sondern dass Gott mich an die Hand nimmt und sagt, wir, dieses neue Leben, ab heute leben wir gemeinsam. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen immer und immer wieder neu uns das Neue ins Gedächtnis rufen, dass unser Leben in der Gegenwart Gottes stattfindet. Da muss ich nicht erst hinkommen, da muss ich nicht erst reinwachsen, da muss ich nicht erst irgendwas Besonderes leben oder mich besonders fühlen, sondern Gott ist immer da, das hat er versprochen, in jedem Moment meines Lebens. Neues Leben. Wir bleiben beim Baby. Paulus sagt, er hat uns zu Söhne und Töchtern Gottes gemacht. Rebecca und ich, wir sind ja gerade dabei, also das läuft ja alles noch, das Gesetzliche, aber seit einem Jahr haben wir die Pia im Haus und wir wissen, was es heißt, ein Kind aufzunehmen. Das ist gar kein einfacher Schritt. Also ich meine so mal zu Besuch oder so, ja, oder sich um jemand kümmern, das ist ja noch was ganz anderes. Aber zu sagen, ich öffne meine Familie und dieses Kind wird Teil meiner Familie. So wie wenn es hier geboren würde, wie wenn es dazugehören würde, wie wenn es ganz normal, wie unsere großen zwei Töchter auf die Welt gekommen wäre, hier in unserer Familie, als gäbe es keinen Unterschied. Das hat dann große rechtliche Ausmaß, das wird dann immer wieder betont, ne? Wenn man dann irgendwelche Dokumente unterschreiben wird, ne, wird das betont, dass man auch weiß, welchen großen Schritt man macht, denn das haben sie uns jetzt im Mai, war es glaube ich, als wir beim Notar waren in Stuttgart, nochmal sehr eindrücklich gesagt, dass wenn wir diese Unterschrift leisten, dann gibt es kein Zurück mehr. Und haben uns damals sogar erklärt, dass man, also ein Kind, wenn man das mal adoptiert hat, das kann man dann hinterher nicht mehr zur Adoption freigeben. War dann eine etwas seltsame Information für mich, weil das hatten wir ja auch nicht vor. Ja? Also die haben uns erklärt, wir könnten unsere großen zwei Töchter zur Adoption freigeben, aber nicht die Pia. keine Sorge, wir haben keine derartigen Pläne. Ja, aber in diesem großen, unwiderruflichen Schritt wird er dann immer auch nochmal erklärt, was das jetzt heißt. Das heißt zum Beispiel, in dem Moment, wo die Adoption ausgesprochen ist, verliert die Pia auf der einen Seite jegliche Erbansprüche oder sonst was, das sie ihrer Herkunftsfamilie gegenüber hätte, aber gleichzeitig gewinnt sie alle diese Ansprüche auf unserer Seite, wie wenn sie unser eigenes Kind wäre. Da passiert noch was. Das ist noch nicht passiert, weil der Tag noch kommt, wo das ganz abschließend dann vors Amtsgericht geht, hier in Freudenstadt, da warten wir noch drauf, aber das ist eigentlich nur noch eine Formsache. Aber in dem Moment, wo wir dort gewesen sind und wo der Richter die Adoption ausspricht, da stellt hier in Freudenstadt das Rathaus eine neue Geburtsurkunde aus für die Pia. Und zwar rückwirkend. Ja? Also es gibt ja jetzt eine Geburtsurkunde, da steht der Name ihrer Herkunftsfamilie drin, die ist streng geheim, weil eigentlich darf das keiner wissen, da gibt es ein Adoptionsgeheimnis und so. Die liegt bei mir irgendwo daheim in einem Ordner drin, aber irgendwann dann wird eine neue Geburtsurkunde ausgestellt. Die alte wird dann vernichtet und auf der neuen Geburtsurkunde, da stehen nur noch wir als Eltern auf. Wie wenn das immer so gewesen wäre. Und Paulus schreibt, Gott macht uns zu Söhnen und Töchtern. Und es ist genau die Terminologie, die er benutzt. Gott adoptiert uns. Der nimmt uns an, wie wenn wir schon immer seine Söhne und Töchter gewesen wären. Wie wenn nichts zwischen uns stände. Der setzt uns ein in alle Rechte, die ein Kind hat. Und er sagt, und ich werde dein Vater. Und ich habe dich genauso lieb, wie wenn du hier in meinem Haus geboren würdest. Ich denke da nicht dran, wenn ich dich sehe, oh, das ist doch der Sünder von früher, weißt du, und der hat all das auf sich geladen und so. Gut, dass er jetzt bei mir ist, aber naja, dieser Fleck bleibt immer irgendwie. Sondern der sieht dich nur noch ausschließlich als sein geliebtes Kind, Sohn und Tochter. Gott adoptiert mich mit allem, was das heißt. In Christus sind wir erlöst, schreibt Paulus. Durch sein Blut sind unsere Sünden vergeben. Da sind wir wieder in einer ganz anderen Terminologie drin. Und das merkt ihr auch, die Bibel wechselt so ein bisschen zwischen den Bildern. Einfach deswegen, weil das, was hier passiert, das ist so gewaltig, dass man das mit einem einzigen Bild gar nicht beschreiben kann. Da kann man nur versuchen, sich von verschiedenen Seiten dieser Sache zu nähern und in all den verschiedenen vielen Bildern, ob das jetzt Adoption ist aus unserem Rechtsbegriff oder jetzt eben das, was hier gleich kommt, immer so ansatzweise ein Stück mehr zu verstehen von dem Großartigen, was Gott hier tut in meinem Leben. Er erlöst mich, schreibt Paulus. Und das ist ja so eine Sache, das Wort kennen wir ja heute nur noch aus der christlichen Terminologie. Das ist uns ja irgendwie ein Stück weit verloren gegangen, was das eigentlich bedeutet. Erlösen ist eigentlich ein geschäftlicher Begriff zur damaligen Zeit, der kommt aus der Wirtschaftswelt. Erlösen heißt wörtlich zurückkaufen oder freikaufen. Kommt aus einer Welt, wo es Sklaven gibt und wo mit Menschen genauso gehandelt wurde wie mit irgendwelchen Gütern. Und die Idee hinter dem Wort erlösen ist, dass jemand einen Sklaven, der also einem anderen Menschen gehört, wie ein Tisch und ein Stuhl oder sonst irgendein Objekt dir gehören können, dass jemand anderes diesen Sklaven kauft und zwar nicht mit dem Zweck, ihn jetzt für sich zu behalten, sondern ihn freizulassen. Ja? Ich kaufe dich deinem Herrn ab und ab jetzt bist du ein freier Mensch. Das ist die Terminologie, was hinter dem Wort erlösen steckt. Da bezahlt jemand eine ganze Menge Geld. Meistens war es ja so, dass die Menschen in die Sklaverei gekommen sind, weil sie Schulden gemacht hatten. Ne? Das war damals das Übliche. Die Banken haben Zinsen genommen, die sich manchmal zwischen 50% und 60% bewegt haben. Also wer jetzt Häuser gekauft hat oder so und da am Abzahlen ist und denkt, sein Zinssatz wäre hoch, ja, das musst du dir mal vorstellen. Und da passiert es natürlich ganz schnell, dass man da nimmer rauskommt aus dieser Geschichte. Ja, und dann irgendwann wird halt alles gepfändet und irgendwann ist alles weg und dann hat man damals halt auch noch die Leute gepfändet. Die ganze Familie gleich mit. Da hieß es, da muss man das dann abarbeiten. Aber meistens ist man immer nur noch weiter reingerutscht in diese ganze Schuldsklaverei. Und jetzt kommt jemand und der bezahlt einfach diese Schulden und sagt, so, jetzt bist du frei. Jetzt gibt's die nimmer, diese Schulden. Das ist Erlösen. Und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, an wen der das zahlt. Das ist ein Bild, ja. Und da gibt es dann alle möglichen wilden Theorien, dass Gott dem Satan da Geld bezahlt und sonst was. Also unser Gott ist keiner, der sich mit dem Satan auf irgendwelche Händel einlässt, ja. Das ist ein Bild aus unserer Welt, um zu verstehen, was hier passiert. Gott bezahlt einen wahnsinnig hohen Preis, um uns zu befreien. So viel kostet es. Vergebung ist eigentlich letztlich ein Wort aus der gleichen Terminologie. Vergebung heißt nichts anderes als einen Schuldenerlass. Ja? Also wenn du Schulden gemacht hast und ich die für dich bei der Bank bezahle, ist ja eigentlich die logische Konsequenz zunächst einmal nicht, dass du keine Schulden mehr hast, sondern dann hast du die Schulden halt nicht mehr bei der Bank, dann hast du sie bei mir. Ja? Ja? Du hast ja kein Geld zurückbezahlt. Da hat sich nichts dran geändert. Und Gott kommt und in Jesus Christus vergibt da. Der sagt, es ist kein Übertrag von den Schulden, sondern ich erlasse es dir jetzt. Ich trage dir deine Schuld. Das geht ja nicht um Geld, aber um all das, was du sonst angestellt hast, was du dir aufgeladen hast, das trage ich dir nicht mehr nach. Ich vergeb's. Weil ich in Jesus Christus den Preis dafür übernommen habe. Und daraus kommt dann auch das Große, so der Kernsatz alles evangelischen Glaubens, nämlich die Feststellung, dass wir jetzt gerechtfertigt, so sagt Martin Luther. Also gerecht, also schuldenfrei vor Gott stehen. Nicht, weil ich irgendwie so toll bin und irgendwas Tolles geleistet habe und Gott sagt, okay, das war jetzt die Bezahlung für alles das, was du falsch gemacht hast. Das gibt es in vielen anderen Religionen. So diese Idee, dass man das Böse, was auf dieser Welt realistisch gesehen jeder tut, dass man das irgendwie aufwiegen muss dann halt mit Guten, dass es sich so die Waage hält. Im Islam ist das ganz interessant, die haben ein ganz krasses Bild dafür. Die haben das Bild dafür, dass nach dem Tod jeder Mensch die Abgründe der Hölle überquert auf einer Brücke, die so breit ist wie die Klinge einer Rasierklinge. Und wenn du dann nicht deine bösen Taten mit guten aufgewogen hast, dann wirst du es nie schaffen, über diese Brücke drüber zu kommen, ins Paradies auf der anderen Seite, weil es dich dann nämlich runterhaut von dieser Brücke, wenn du da so einseitig beladen daherkommst. Paulus ist da viel realistischer, die Bibel ist viel realistischer in der Feststellung, dass niemand von uns das schafft, unsere bösen Taten aufzuwiegen mit irgendwas. Aber dann kommt Jesus. Und er bezahlt den Preis. Und heute stehe ich gerecht vor Gott. Das heißt, Gott guckt mich nicht an und sagt, Mann, oh Mann, was du alles angestellt hast. Sondern Gott guckt mich an und er sieht sein Kind, für das Jesus Christus den Preis bezahlt hat und es schuldenfrei da ist. Wir sind ja immer noch gar nicht fertig. Alles soll eins werden in ihm, schreibt Paulus und redet über die Versöhnung, die hier stattfindet. Ich habe ganz bewusst das Bild von den Äpfeln gewählt, um zurückzuerinnern an das, wie man die ganze Geschichte mal angegangen hat. Und ich bin mir bewusst, dass nirgends in der Bibel steht, dass die Frucht, die Eva gegessen hat, im Garten ein Apfel war. Ja, war sie wahrscheinlich eher nicht. Aber so hat es ja mal angefangen, mit Menschen, die sich auflehnen gegen Gott. Mit einer Trennung, die da entsteht. Aus Freundschaft mit Gott wurde eine radikale Abwendung voneinander. Und das ist beidseitig. Ja, das sind nicht nur die Menschen, die sagen mit Gott, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Komm, wenn ich jetzt das essen will, dann esse ich das halt. Ja? Und da ist mir Gott eigentlich völlig egal in dem Moment. Das ist ja das Problem. Das Problem ist nicht irgendwie eine nahrungstechnische Geschichte, sondern das Problem ist dieses, Gottes Wille ist mir egal. Ich mache, was ich will. Und in dem Sinn haben wir alle das Gleiche gemacht. Ja, auch wenn wir nicht in irgendeinem Paradies, in irgendeine Frucht reingebissen haben. Und der Mensch wendet sich ab von Gott und die Folge ist ja auch auf der anderen Seite, dass Gott als ein Heiliger, als ein gerechter Gott sagen muss, aber mit so einem Mensch kann ich auch nichts mehr zu tun haben. Ja? Also ich kann jetzt nicht so tun, als hätte er nie was gemacht, als wären wir immer noch die besten Freunde und es wäre alles in Ordnung zwischen uns, das ist nett. Und dann stehen sie da, beleidigt letztlich, ne? Verletzt, getroffen, getrennt. Und in Christus wird es wieder eins. In Jesus wendet sich Gott zur Welt und sagt, komm, ich lade dich ein, wir können wieder Freunde werden. Nur in Jesus wird das alles wieder eins. Und Gott macht mich zu seinem, nicht nur zu seinem Kind, sondern das ist ja nochmal eine andere Ebene, auch zu seinem Freund. Versöhnung. Da fällt dann vielleicht manchen gleich das Lied ein von Jürgen Werth. Wie ein Fest nach langer Trauer. Wie ein Feuer in der Nacht. Wo das mit zig verschiedenen Bildern beschreibt, wie schön das ist, wenn Versöhnung stattfindet. Und das ist das, was hier passiert. Zwischen uns. Zwischen Gott und mir. Und wir sind immer noch nicht fertig. Denn Gott macht mich zu dem Erben seiner Herrlichkeit. Schreibt Paulus. Verwendet er auch wieder ein irdisches Bild. Das geht nicht um die Idee, dass Gott irgendwann stirbt und ich dann die Nachfolge antreibe. Aber um die Tatsache, dass ganz viel von dem, was Gott hat, mir jetzt zusteht. Ganz viel von dem, was Gott hat. Das sind natürlich Dimensionen, die ich gar nicht mehr erfassen kann. Aber so ein Stück weit kriege ich dann vielleicht einen Einblick, wenn ich mal lese, wie das dann beschrieben wird, die Herrlichkeit, wo ich bei ihm wird, wenn ich in die Offenbarung reinschreibe und dann wird mir der neue Himmel beschrieben und die neue Erde und die neue Stadt Jerusalem, die runterkommt, wo die Menschen für immer bei ihm sein werden. Alles das ist eine Einladung Gottes. Wo er sagt, das möchte ich dir schenken, weil du so ein toller Kerl bist. Nee, eben nicht. Sondern weil ich in Jesus Christus dir meine Liebe zeigen möchte und dir das schenke, auch wenn du es nicht verdient hast. Das ist Gnade. Gott macht mich zu seinem Erben. Und wir sind immer noch nicht fertig. Das kommt in der deutschen Übersetzung gar nicht so stark raus wie im griechischen Text, wo der Paulus in jeder Zeile dieses langen Textes, der übrigens beim Paulus ein einziger Satz ist, das nur nebenbei, aber in jeder Zeile dieses Textes immer wieder anfängt mit dem Wort in Christus. Also alles, was wir gerade gehört haben, ne? Vergebung gibt es in Christus, neues Leben gibt es in Christus, Versöhnung gibt es in Christus. Und das ist so das Starkwort überhaupt, das zentrale Wort. Jetzt, wo ich neues Leben habe, jetzt bin ich in ihm. Jetzt habe ich Anteil an dem, wer er ist, Jesus. Ich bin nicht nur selber ein anderer Mensch, weil Gott mir neues Leben schenkt, sondern Gott setzt mich hinein in dieses, wer Jesus Christus ist. Und es verändert mein Leben. Matthias hat mir vorher das schon vorweggenommen, das ist ja wunderbar. Eine Wiederholung ist ja Grundlage des Lernens, ne? Was ich da diese Woche erzählt habe aus dem 1. Thessalonicher 5, wo diese unmöglichen Aufforderungen drinstehen, wie man als Christ leben soll. Ne? Freut euch in jeder Lage. Ja, also ich kann euch sagen, gestern Morgen bin ich so kurz vorm Umzug, bin ich rübergefahren ins neue Haus, da stand nämlich in der Garage im Markus sein großer Anhänger, weil sonst kein Platz war und ich habe gesagt, ich hole den noch kurz, bevor dann die Leute kommen. Ja? Und irgendwie habe ich dann festgestellt, ich muss mit meinem Auto rückwärts auf irgendwas draufgefahren sein, weil die Dose, wo man hinter der Anhänger das Kabel einsteckt, die ist irgendwie nach oben gebogen. Die sitzt jetzt halb hinter der Stoßstange und ich habe beim besten Wille diesen blöden Stecker nicht reingekriegt. Und dann stand ich da vor meinem neuen Haus unter Zeitdruck, weil ich wusste, gleich kommen die neue Helfer und im Regen und habe versucht, irgendwie diesen Stecker da rein zu wursteln und alles Mögliche und gezogen und gedrückt und sonst was und es ging nicht. Also ich kann euch garantieren, wenn Paulus schreibt, freut euch in jeder Lage. Also der mir in dem Moment auf die Schulter getippt hätte und gesagt hätte, ich spreche dir dich jetzt zu aus Gottes Wort, ja, so ganz salbungsvoll, der hätte vermutlich auch nicht gefangen. Ja? Freut euch in jeder Lage. Ja? Betet ohne Unterlass. Das sind so Dinge, da frage ich mich, wie soll das überhaupt gehen? Und dann sagt Paulus, das ist Gottes Wille in Jesus Christus. Denn erst da wird es möglich, in Jesus Christus. Und da fällt einem dann natürlich auch sofort ein, wie Jesus das im Johannesevangelium beschreibt, in ein Bild von diesem Weinstock und den Reben, dieses Ineinandersein, ihr in mir und ich in euch, wo es einfach um enge Beziehung geht, um ein Aufeinanderzuwachsen, ineinander hineinwachsen, mehr und mehr einfach zusammengehören. Das ist nichts, was so geschwind passiert in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, wo man dann einen Schalter umlegt und plötzlich lebe ich auch so. Das ist was, wo man hineinwächst, wo man in einen Prozess, der sicher ein ganzes Leben dauert, immer mehr dann auch das umsetzt. Aber das Geniale ist, egal wie stark ich das jetzt in meinem Leben vielleicht schon in die Praxis bringe, das ist bereits Realität. Ich bin bereits in Christus. Das ist eine der Grundaussagen des Neuen Testaments immer wieder, dass Gott in meinem Leben ganz viel anlegt und es erst anschließend meine Aufgabe ist zu sagen, jetzt leb auch so, wie du bist. Ich bin ein Sohn Gottes. Ja? Er hat mich adoptiert. Das muss ja nicht erst dahin wachsen, dass ich dann auch, wenn ich das mal alles richtig mache, dann gilt es auch vor Gott, sondern er macht mich zu einem Sohn Gottes und sagt, jetzt leb bitte auch so. Er versetzt mich in Jesus Christus hinein und sagt dann im nächsten Schritt, jetzt versuch doch auch zu leben wie jemand, der so ist. Er macht mich sogar zu einem Heiligen und sagt, jetzt sei doch bitte auch heilig in dem, was du tust. Ich bin in Jesus Christus. Und als Zeichen dafür, das ist noch das Nächste, bin ich versiegelt, erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Ich bin in Christus und durch den Heiligen Geist ist er in mir. Ist Teil meines Lebens geworden. An dem Tag, an dem ich Ja gesagt habe zu Jesus, hat sich alles verändert. Da hat Gott Einzug genommen in meinem Leben. Als Zeichen, sagt Paulus, als Siegel, Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Als Hilfe, als Beistand, als Teil meines Lebens. Der sagt nicht, okay gut, das Alte, was du alles falsch gemacht hast, das vergessen wir jetzt. Ab jetzt machst du es bitte richtig. Ja? Geh mal los, marschier mal los, guck, dass du alles richtig machst. Und wenn es gut läuft, dann sehen wir uns eines Tages am Tor des Himmels wieder, wenn du da ankommst. Ja? Sondern er sagt, ich werde jetzt Teil dieses Ganzen. Ich bin dabei, immer ganz aktiv. Ich arbeite in dir, ich möchte dich verändern. Dein Leben hat jetzt eine andere Qualität, wie Leben ohne Gott hat. Weil Gott direkter Teil, Betroffener von dieser ganzen Sache ist. Das sind alles nur Stichworte. Das kratzt eigentlich alles nur an der Oberfläche. Aber ihr merkt schon, wie viel da drin steckt. Die Gnade Gottes zu begreifen, das wäre vermessen, weil das so groß ist, dass es in unser kleines Hirn gar nicht reinpassen kann. Was hier passiert, wenn ich dieses Angebot vom Jesus vom Kreuz annehme, das ist so gewaltig, dass mein ganzes Leben gar nicht ausreicht, um das auch nur ansatzweise zu begreifen und dann umzusetzen im Leben. Aber was ich kann, und das wünsche ich dir und mir, ich kann mich immer wieder in verschiedenen Bildern und verschiedenen Aspekten davon begeistern lassen, von der Größe dessen, was Gott hier tut. Und dann passieren zwei Dinge. Dann werde ich dankbar Gott gegenüber und sage, genial, Jesus. Und ich möchte mehr davon. Und werde auch motiviert, vielleicht das in meinem Leben immer mehr auch in die Praxis umzusetzen mit Gottes Hilfe. Und das Zweite, und das ist ja eigentlich das, worum es uns dieses ganze Jahr immer wieder geht, ist, ich werde begeistert davon und begeistert kann ich dann erzählen von ihm. Gute Nachricht ist ja was einen Inhalt hat. Wenn gute Nachricht ist, du musst dich für Jesus Christus entscheiden, dann müssen wir uns ja die Frage gefallen lassen. Genauso wie da, als wir beim Notar saßen und unterschrieben haben. So, wissen Sie eigentlich, für was Sie sich da entscheiden? Ja? Und ich sage zum anderen, du, triff doch eine Entscheidung für Jesus. Dann fragt er vielleicht, ja was denn und warum denn? Und wenn ich dann begeistert bin, überleg mal, wenn ich dann begeistert erzählen kann, schau mal, ich habe das gemacht und in meinem Leben hat Gott neues Leben geschenkt. Das ist total anders. Das ist wie wenn ich nochmal von vorne anfangen durfte. Und ich weiß, er hat mich angenommen als sein Kind, der liebt mich total. Ich bin versöhnt, Gott ist mein Freund jetzt. Der ist Teil meines Lebens geworden. Und ich weiß, wo ich hingehe. Das wird richtig absolut umwerfend, diese Zukunft, die Gott für mich hat. Wenn ich das mit Begeisterung erzählen kann, dann ist das gute Nachricht. Und so wünsche ich mir, dass wir aus diesem Gottesdienst dann heute irgendwann rausgehen, in der eigentliche Gottesdienst rein, mit dieser guten Nachricht im Gepäck. Und zwar nicht bloß zu sagen, also am Sonntag hat unser Pastor gesagt, das wäre dann das und das, sondern zu sagen, hey, guck mal, das ist, was bei mir passiert ist. Lass dich ja immer neu begeistern davon. Ich werde beten mit uns und dann gehen wir in eine Zeit der Anbetung. Denk dann nochmal drüber nach, während wir diese Lieder singen, über das, was Gott in deinem Leben getan hat. danke ihm dafür. Und wir werden dann ganz gezielt auch aus dieser Gebetszeit, auch weil heute Erntedank ist, aber nicht nur deswegen, in eine Zeit reingehen, wo wir Gott danket für seine große Gnade. Ich bete mit uns, Jesus, wir werfen so leichtfertig mit Begriffe wie Gnade um uns, als hätte mir das irgendwie verfügbar, als könnte mir da überhaupt was damit anfangen mit so einem Begriff. Dabei stellen wir immer wieder fest, das ist viel, viel größer als alles, was in unseren Verstand passt. Und immer wieder denke ich, ich habe es begriffen, was du alles getan hast in meinem Leben, und staune dann wieder übers Neue, weil es noch so viel weiter geht, wie alles, was ich bis jetzt vielleicht schon verstanden habe. Jesus, heute Morgen möchte ich mich neu begeistern lassen von dem, was du in meinem Leben getan hast. Heute Morgen möchte ich dich neu preisen für das, was du tust, wenn ein Mensch zu dir kommt. Heute Morgen möchte ich neu wieder einen Teil dieses Fests feiern, das im Himmel gefeiert wird, wenn ein Sünder zu dir kommt. Heute Morgen möchte ich danke von ganzem Herzen. Und mit diesem Dank und mit dieser Begeisterung möchte ich dann rausgehen, auch in die Woche, in den Alltag. Möchte mich diese Woche und jeden anderen Tag möchte ich mich begeistert für dich betätigen, möchte leben in dieser Begeisterung. Schon allein für mich selbst möchte ich Dinge anders machen, getriebe von dieser Begeisterung für dich. Und so möchte ich andere Menschen begegnen, möchte begeistert erzählen von dem absolut unbeschreiblich Gute, was du tust, von der besten Nachricht, die es je gegeben hat. Möchte erzählen können aus meinem eigenen Leben und nicht bloß irgendwelche trockene Theorie, von dem, was es heißt, wenn man dein Angebot annimmt. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du da dabei bist. Ich danke dir für jeden Tag meines Lebens mit dir. Und ich freue mich auf jeden, der noch kommt. Deine Gnade ist einfach umwerfend, genial, gewaltig. Danke, Jesus. Amen.